Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.
NZZ Megaherz. Schuld und Sühne.
Also da habe ich eben auch gemerkt, in meiner Familie, aber auch bei mir selber, dass da wahnsinnig viel Widerstand da war, überhaupt gewisse Fragen zu stellen. Einfach nur zu fragen, welche Rolle hat denn der Opa eigentlich in der NS-Zeit gespielt? Einfach das, wobei das vielleicht jetzt noch geht, aber zu sagen, ja, was hat er denn bei der SS genau gemacht? Ja, und dann, welche Rolle oder welche Einstellung hatte er denn gegenüber jüdischen Menschen? Solche Fragen.
Wie ist das, wenn man es wagt, die eigene Familiengeschichte zu hinterfragen? Veronika Frenzel ist 37 Jahre alt, als sie beginnt, über ihre Großeltern zu recherchieren. Stück für Stück nimmt sie die Narrative auseinander, die man sich in ihrer Familie jahrzehntelang erzählt hat. Und sie fragt sich, welches Erbe davon trägt sie als Enkelin in sich? Und wie soll man als NS-Nachfahrin damit umgehen? Ich bin Alice Grosjean und ihr hört NZZ Megaherz – Schuld und Sühne. Liebe Veronika, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen reden können. Du bist mir zugeschaltet aus Berlin. Schön, bist du da.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Veronika Frenzel ist freie Radio- und Printjournalistin. Als Reporterin schreibt sie für das SZ-Magazin Den Stern oder das Gesellschaftsmagazin Dummy. Sie beschäftigt sich viel mit Themen rund um Rassismus und globaler Ungerechtigkeit. 2022 hat sie das Buch veröffentlicht »In eurem Schatten beginnt mein Tag«, wie die Nazi-Vergangenheit meiner Familie mich bis heute rassistisch prägt. Du weißt ja eigentlich selber erst seit so ein paar Jahren, wer dein Opa genau war, was er gemacht hat, vielleicht auch was er zu verantworten hat. Das weißt du, weil du es selber recherchiert hast. Warum hast du das denn gemacht? Also damals, warum hast du dich dazu entschieden, damit anzufangen, so diese Geschichte wirklich auszugraben?
Also ich hatte mich damals schon als Journalistin sehr viel mit globalem Rassismus oder auch im institutionalisierten Rassismus beschäftigt und viel über Flucht geschrieben und auch in den Herkunftsländern und habe aber irgendwie so gemerkt, dass das eben ja nichts verändert. Und dann habe ich irgendwie gehört immer mehr von Antirassismus-Trainings und solchen Sachen und dann dachte ich, ja, vielleicht schaue ich mir einfach mal so an, was da vielleicht auch noch schlummert in uns Weißen, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich habe aber nicht gedacht, dass das jetzt so direkt mich betreffen würde, sondern eher, dass ich mir so anschaue, was die anderen da eigentlich noch so in sich tragen. Mhm. Und habe mich eben angemeldet gehabt bei einem Training. 2 Tage war das hier in Brandenburg. Ja, und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass da schon auch was in mir ist. Also es gab da so verschiedene Rollenspiele und bei einem mussten wir uns auch so ein bisschen rassistisch äußern oder sollten wir uns verschiedene Positionen einnehmen, sagen wir mal so, eben die antirassistische und die rassistische. Und dann habe ich eben so gemerkt, dass in der Stimme also viel klarer und deutlicher rauskam das Rassistische als das, wo ich eigentlich von dem Intellekt her so überzeugt war von.
Also dass du das irgendwie so in dir drin hattest,
genau,
was dir gar nicht so klar war.
Ja, es war eben so ein Brustton. Wir saßen uns gegenüber, einer sprach eben so und der andere so und ich versuchte dann dem Mann, der mir zuerst eben rassistische Stereotypen irgendwie an den Kopf warf, zu überzeugen und da klang ich eben so ganz, so eingeschüchtert wie so eine Erstklässlerin. Und als ich dann auf der anderen Seite saß, war ich plötzlich irgendwie so ganz laut und da bin ich sehr irgendwie erschrocken.
Und wie bist du dann von da zu deinen Großeltern gekommen?
Also dieser Moment hat dann eben schon auch so Erinnerungen irgendwie hochgespült. Also es kamen dann tatsächlich an dem Wochenende noch irgendwie so Bilder von meiner Oma hoch. Ja, jetzt gar nicht direkt mit der Nazi-Vergangenheit, sondern eher eben so rassistische Stereotypen, die sie eben auch gesagt hat. Zum Beispiel, wenn wir spazieren gegangen sind, da gab es bei uns im Ort ein Geflüchtetenheim. Mhm. Mich hatte das angezogen, ich wollte dann da auch immer in die Nähe gehen und ich erinnere mich, dass meine Oma das eben ja uns da weggezerrt hat und uns auch so eigentlich, ich weiß nicht mehr die Worte, aber eigentlich suggeriert hat, dass das eben gefährlich ist, dorthin zu gehen.
Also das sind deine Großeltern mütterlicherseits, muss man dazu sagen. Die waren aber damals, als du dann den Workshop gemacht hast, beide schon tot, oder?
Genau, ja.
Und zu diesem Zeitpunkt, was hattest du da so noch für Erinnerungen an sie oder was war so dein Bild, das du von ihnen hattest?
Also meine Oma war sehr wichtig für mich, weil mein Vater ist sehr früh gestorben und meine Mutter war dann eben berufstätig und meine Oma war eigentlich sehr oft bei uns und hat uns halt so ein bisschen großgezogen. Also die war also sehr eine, so wie ich sie erinnere, auch eine warmherzige Person mit uns.
Ja.
Und ja, also ich liebe sie immer noch. Also es ist nicht so, dass ich daran was geändert hätte. Meinem Großvater, dem hatte ich nicht so viel Kontakt, weil der ist schon gestorben, als ich 13 war und der war einfach so ein Workaholic. Der war einfach dauernd in seinem Taxi gesessen und hat gearbeitet und wir hatten eigentlich keinen Kontakt so richtig.
Also von dem hast du nicht mehr so eine persönliche Erinnerung, aber so halt das, was erzählt wurde innerhalb der Familie oder
ja,
das, was man wusste.
Genau, aber das Bild schon auch, was ich hatte, war auf jeden Fall auch ein liebenswürdiges. Also ich habe jetzt nicht, das war kein böser Mann, so wie ich ihn erinnert habe und auch was meine Mutter erzählt hat. Also das war zwar, wie gesagt, diese Erzählung, dass er in der SS gewesen ist, aber eben immer so, weil er eben auch ein Bastard war, also ein uneheliches Kind, dass das eben so eine Reaktion war auf seine Herkunft, dass er da eben einen Ausweg gesucht und gefunden hat.
Mhm. Ja. Und wann hast du oder wo hast du dann angefangen, wirklich konkret das zu verifizieren, sage ich jetzt mal, oder nachzuforschen, was wirklich war?
Das habe ich dann sofort gemacht nach diesem Seminar, also oder nach diesem Workshop, weil ich eben, wenn ich dann mal so eine Ahnung habe, ich weiß nicht, also da kam dann wahrscheinlich doch die Journalistin irgendwie in mir durch. Ich musste das dann wissen und habe ja also geschaut, was man eben braucht, um beim Bundesarchiv, ja, man muss irgendwie eigentlich nur das Geburtsdatum und den Geburtsort angeben und eben den Verwandtschaftsgrad. Und wenn man Dokumente hat, natürlich noch besser. Dann haben wir einfach die Daten hingeschickt und auch ins Bayerische Staatsarchiv, weil ich bin ja aus Bayern, mein Großvater aus der Oberpfalz. Und die haben mich dann weitergeleitet und da kam dann ziemlich schnell Rückmeldung.
Und das hast du als irgendwie eingescanntes PDF gekriegt oder du bist da hingefahren? Wie hast du die Infos bekommen?
Ich habe die eingescannten PDFs bekommen.
Ja.
Also es war zum einen die Entnazifizierungsakte von meinem Großvater. Die war sehr dick, also es waren so über 100 Seiten. Er wurde tatsächlich als Mitläufer dann am Ende verurteilt. Und es gab dann eben auch so, was man eben so kennt, so Persilscheine.
Ja.
Also eben diese Schreiben von Verwandten, Bekannten, die ihn eben entlassen sollten. Aber das ist nur am Ende gestanden. In dem Dokument war eigentlich schon sehr viel von dem, was ich wissen musste sozusagen, um dann eben auch weiterzugehen. Also zum einen, er war angeklagt als Belasteter.
Ja.
Also es gab ja vier Kategorien. Hauptbelastete sind die gewesen, die in Nürnberg dann auch verurteilt wurden. Und er war sozusagen in der zweiten Kategorie und war auch in dem ersten Verfahren auch schon so verurteilt worden, hatte das dann angefochten und wurde dann eben als Mitläufer mehr oder weniger eigentlich ja freigesprochen.
Und was hat dir als Enkelin, also was hat dir das dann, was hast du da für Informationen rausgezogen, was dein Opa konkret getan hat? Also welche Art von Schuld, für was er da verantwortlich war?
Also zuerst in den Akten selber dazu noch nichts, aber da standen eben die Stationen, wo er im Krieg war und natürlich auch welche Dienstgrade er hatte. Und da habe ich eben ja dann rausgelesen, dass er am Ende des Kriegs ein paar hundert Leute unter sich hatte. Und das ist natürlich nicht jemand, der da eigentlich nicht sein wollte und da quasi nur aus Versehen reingerutscht ist und dann da nicht mehr rauskam, weil er angefangen hat als ganz unterster Soldat und sich dann da eben, ja, ich glaube, weiß jetzt gerade nicht mehr, ob 7 oder 9, aber er hat halt mehrere Dienstgrade dann auch erklommen und das muss ja dann schon ein gewisses Interesse auch dahinter sein. Das zum einen und dann eben die Stationen, an denen er war immer an der Ostfront und zwar immer die Vorhut, so habe ich es dann irgendwie im Buch irgendwann genannt, vom Holocaust kann man sagen, weil er eben dort freigekämpft hat, wo dann eben auch die Einsatzgruppen waren und ja, den Holocaust vorbereitet haben oder dann auch durchgeführt haben. Das heißt, also ich habe eigentlich dann rausgefunden, dass er über alles Bescheid wusste. Das ist eigentlich das, was ich weiß. Ich weiß auch, dass er zumindest seine Einheiten, also das kann man dann eben, das steht dann da nicht in den Akten, aber das kann man dann halt rausfinden, wo denn diese Einheiten dann auch verwickelt waren, ob es da denn auch schon Forschung dazu gab. Und da habe ich eben rausgefunden, dass er schon in Minsk in Weißrussland zum Beispiel und in, ich glaube heute Serbien, ja, dass seine Einheiten eben auch in Massaker verwickelt waren, wo jüdische Menschen umgebracht wurden. Aber da zum Beispiel ist dann ja auch die Frage, seine Einheit, also wo ich das runterbrechen konnte, sind immer noch irgendwie ein paar tausend Leute. Welche Rolle er dann da genau gespielt hat, weiß ich nicht. Und das habe ich dann am Anfang mich schon auch so versucht reinzufuchsen, seine Rolle rauszufinden, aber habe dann gemerkt, dass ich dafür einfach wahnsinnig viel Zeit bräuchte und es wahrscheinlich eh nicht rauskriegen kann.
Ja.
Und habe dann auch für mich eigentlich ja abgemacht, dass das, was ich schon weiß, zu den historischen Fakten auch reicht, weil es mir darum ja gar nicht so genau geht. Ich wollte ihn ja nicht vor ein Gericht stellen, also vor mein eigenes Gericht sozusagen, sondern eher eben ja auch wissen, was das für mich eben bedeutet. Das war schon auch von Anfang an so ein bisschen mein Ansatz.
Ja. Was es mit dir zu tun hat und vielleicht auch mit der Familie so als Ganzes. Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, als du angefangen hast mit diesen Nachforschungen?
Also da habe ich eben auch gemerkt, in meiner Familie, aber auch bei mir selber, dass da wahnsinnig viel Widerstand da war, überhaupt gewisse Fragen zu stellen. Weil ich eben so verinnerlicht hatte, das habe ich dann gemerkt, dass da Tabus sind.
Hast du mal eine Beispielsituation, wie das war?
Einfach nur zu fragen, welche Rolle hat denn der Opa eigentlich in der NS-Zeit gespielt? Einfach das, wobei das vielleicht jetzt noch geht, aber zu sagen, ja, was hat er denn bei der SS genau gemacht? Ja, und dann, welche Rolle oder welche Einstellung hatte er denn gegenüber jüdischen Menschen? Solche Fragen.
Wie waren dann die Reaktionen von deiner Mutter oder von deiner Tante darauf?
Also eher so, ja, so ein bisschen genervt. Und dann eben auch die Antworten, die kamen, waren eigentlich immer so die gleichen, die ich halt schon kannte. Das fand ich auch sehr interessant. Also es wiederholten sich halt immer wieder so die gleichen Sätze, Geschichten, die ich halt schon kannte. Das war nichts Neues. Also er war bei der SS, ja, aber der wollte da ja nicht hin. Und dann kam aber dann, wo ich danach gefragt habe, was wirklich sehr mühsam war, kamen dann doch so ein paar Sachen, die mich, die ja dann mir doch noch ein anderes Bild gegeben hatten. Also ich habe dann vor allem meine Mutter noch sie gefragt, was sie sich denn selber noch erinnert als Kind. Und dann kam zum Beispiel, dass mein Opa unterm Revers vom Sakko irgendwie so ein Abzeichen getragen hätte. Und dann hat sie sich auch noch erinnert an einen Verein, bei dem mein Opa war, der hieß HIAK. Ich hatte das selber noch gar nie gehört gehabt, habe dann irgendwie auch gleich mal geschaut. Das heißt Hilfsgemeinschaft für, also ein ganz komischer Begriff, ich bringe es jetzt gerade selber gar nicht mehr zusammen, aber im Endeffekt ist es eine Lobby der Waffen-SS.
Und das war aber nach dem Krieg.
Genau.
Also das war im okay, also du kannst noch jetzt davon ausgehen, dass dein Opa die Einstellung oder das Gedankengut, dass sich das auch nach dem Krieg nicht wirklich geändert hat.
Genau, und das war halt für mich eigentlich so einer der, ja, die krasseste Erkenntnis. Oder da, wo dann eigentlich für mich genug klar war auch, weil ich eben dann wusste und ich weiß zum Beispiel auch von meiner Mama dann, dass er bis zum Ende seines Lebens, also dieser Lobbyverein wurde dann irgendwie in den 80er Jahren doch irgendwie abgeschafft, aber es gibt auch noch Nachfolgeorganisationen und er war bis zu seinem Ende seines Lebens dort auch Mitglied.
Ja.
Und er hat sich dort auch engagiert. Das war dann mit dieser Erkenntnis absolut klar. Er war bis zu seinem Ende seines Lebens identifiziert mit dieser Ideologie und hat sich eben nicht davon, ja, distanziert oder irgendwie Aufarbeitungsarbeit geleistet.
Wie war das für dich, als du diese Klarheit hattest, das irgendwie zusammenzubringen mit dem Bild von deinem Opa oder auch von deiner Oma, das du ja noch selber hattest?
Das steht heute immer noch so nebeneinander da. Also es gibt, der Widerspruch ist irgendwie da, ganz klar, aber es ist trotzdem, irgendwie hat es mich jetzt dann doch nicht so schockiert, weil natürlich macht dann auch einiges so Sinn. Also wie gesagt, die Sachen, dass sie uns da um dieses Geflüchtetenheim rum buxiert hat, dass sie irgendwie ja jetzt Bild gelesen hat und wie sie die Bild gelesen hat, welche Sachen sie dann da uns auch vorgelesen hat draus, Meldungen über Menschen, die eingewandert waren oder geflüchtet waren zu uns und wie böse die oder wie gefährlich die waren, das war eigentlich immer so der Tenor. Solche Kleinigkeiten machten dann irgendwie plötzlich auch Sinn und eben vor allem dieses Schweigen, also was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dieses Tabu, was ich selbst in mir gemerkt habe, also dass über bestimmte Dinge einfach nicht gesprochen wird und dass wir überhaupt über die Vergangenheit nicht so viel sprechen. Auch zum Beispiel, was ich gemerkt habe, ich war immer sehr so aggressiv, wenn es über meine politischen Überzeugungen ging, wenn ich in meiner Familie darüber gesprochen habe und das machte dann auch irgendwie Sinn, weil ich diesen Widerstand ja irgendwie ja schon gespürt hatte, der da war. Also wenn ich zum Beispiel darüber gesprochen habe, wie furchtbar es ist, wie in Deutschland mit Geflüchteten umgegangen wird. Und dann war ich irgendwie, bevor ich eigentlich schon eine Rückmeldung gehört habe, ziemlich aggressiv. Das habe ich selber gemerkt und mich manchmal auch so erschrocken. Aber das machte dann ja eben auch Sinn, weil ich ja schon eigentlich irgendwie diese unterschwellige Stimmung bei uns ja schon auch wahrgenommen habe.
Also es hat dann wie so das Bild ein bisschen vervollständigt und es war alles ein bisschen klarer, warum es so ist, wie es ist.
Genau.
Und nicht, dass es mehr Widerspruch ist, sondern dass es ein bisschen mehr so zusammenfindet alles.
Ja, genau, genau.
Wir sind gleich zurück.
Was haben Geld, Glück und Zukunft miteinander zu tun? Das hören Sie im Finanztanz, dem Podcast der Aargauischen Kantonalbank, der Themen wie Vorsorge, Hypotheken oder Anlegen und Sparen informativ, kurz und sympathisch auf den Punkt bringt. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Und du hast mir auch schon im Vorgespräch erzählt, du hattest da in dem Prozess, sage ich jetzt mal, so verschiedene Phasen, eben am Anfang eher so, hast du die historischen Fakten zusammengetragen. Mhm. Und dann eben das so, was hat das jetzt mit dir, was hat das mit dir selber zu tun? Wie bist du da weitergegangen oder was waren da so die wichtigsten Schritte vielleicht jetzt auch im Nachhinein betrachtet?
Also ich war so ein bisschen verloren schon auch, weil ich ja nicht genau wusste, wie man das jetzt eigentlich angehen soll. Also das in sich suchen oder in mir suchen. Ich habe dann ja verschiedene Gruppen angeschrieben, die es ja schon gibt, irgendwie, wo sich Nachfahren von ja Menschen, die in der NS irgendwie eine Rolle gespielt haben, treffen. In Berlin gibt es eine Gruppe und dann gibt es ja auch in Gedenkstätten, zum Beispiel bei Hamburg, Gedenkstätten, die das anbieten, dass man da eben so Workshops mit oder Gesprächsrunden mit anderen Nachfahren daran teilnehmen kann. Und das habe ich dann alles gemacht. Und da habe ich ja so zum einen gemerkt, so die Gesprächsebene dort war ganz oft eben so eine Wut auf die Vorfahren. Mhm. Und ich habe irgendwie so gemerkt, dass, weil ich diese Wut vielleicht da, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, ich bin natürlich dann schon auch ganz viel so zu allen Verwandten, die noch am Leben sind und die mir dazu irgendwas sagen konnten. Also ich habe schon einfach versucht rauszufinden, auch was die dazu sagen und habe da eben schon auch so meine Wut sozusagen entdeckt in diesen Gesprächen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich so die Erste bin, die dazu eben mehr wissen will.
Dass es bis jetzt noch keiner gemacht hat.
Genau, das hatte bis dahin in meiner Familie mütterlicherseits noch gar keiner gemacht. Ich habe immer auch die Reaktion bekommen, dass die Leute meinen Opa eben in Schutz genommen haben. Also diese Narration, die ich schon kannte, die war so tief irgendwie verankert, dass das sofort der Reflex immer war. Ja, aber wir können ja gar nichts dazu sagen, weil wir waren ja nicht in der Situation. Also diese, dass man die Zeit ja nicht genau kannte und dass das ja eine ganz andere Zwänge waren im Krieg und so weiter. Und das waren ja nicht die Einzigen, die Mist gemacht haben und so weiter.
Und deine Reaktion darauf war dann die Wut?
Genau. Ich kann dann manchmal auch sehr heftig werden, also dann eben auch manchmal sehr heftige Reaktionen von mir. Zum Beispiel, dass mein Großvater hat die Gesellschaft ja nie belastet, zum Beispiel, weil er ja bis zum Ende seines Lebens Taxi gefahren ist und Geld verdient hat. Da bin ich total ausgetickt, als ich das gehört habe, weil ich halt fand, so ja, belastet, das ist ja allein schon das Bild, was man von einer Belastung hat, sagt ja wahnsinnig viel aus. Also,
und dann bist du laut geworden, oder wie war das?
Genau, ich bin dann so am Tisch irgendwie, wir saßen da und haben irgendwie Würstel gegessen und Kartoffelsalat mit Verwandten, die ich irgendwie wie zweimal in meinem Leben gesehen hatte und meiner Mama, und bin dann so richtig aufgesprungen und habe gesagt, aber was ist denn hier die Last bitte? Das Last belastet hat er die Gesellschaft ja wohl sehr wohl, eben mit diesem Nicht-Sprechen oder was er halt getan hat einfach damals und dass er das nie irgendwie aufgearbeitet hat. Und dann eben aber auch, dass er ja nur überhaupt ein normales Leben führen konnte, weil er eigentlich ja dann eben diese Entlastung als Mitläufer bekommen hat, also das habe ich dann denen so an den Kopf geworfen und die waren dann alle ziemlich schockiert und ich auch und habe dann irgendwie erstmal so gar nichts mehr gesagt.
Und um nochmal zurückzukommen auf den Prozess, den du dann weitergemacht hast, so mit dir selber, gab es dann da mal irgendwie so einen Durchbruchsmoment, wo du wie so dachtest, das hat jetzt wirklich weitergeholfen?
Naja, so weit geholfen. Also es ist eben so, bei diesen Treffen, die wir dann hatten oder wo ich dann teilgenommen habe, bei denen mit anderen NachfahrInnen, habe ich dann eben so gemerkt, dass meine Reaktion dann eben auch immer sofort eben auch so eine Wut war. Also ich fand immer irgendwie, die gehen da damit nicht richtig um. Also ich habe dann deren Wut gesehen und wurde dann irgendwie wütend auf die, dass die also immer noch in dieser Wut auf die VorfahrInnen irgendwie stecken bleiben und jetzt nicht endlich anfangen, auch zu schauen, was das denn mit uns zu tun hat. Ja. Und habe dann aber auch gleichzeitig gemerkt, dass dieser Ansatz ja auch schon wieder so, ja, so erstmal dieses permanente immer alle verurteilen und irgendwie immer auch denken, dass ich irgendwie den Weg weiß. Das war so ein Moment, der mir bis heute irgendwie wichtig ist, dass ich eigentlich so gemerkt habe, ja, das ist einen gewissen Größenwahn.
Den Anspruch überhaupt zu haben, dass man das schaffen
genau.
kann als Einzelperson.
Ja. Und dann daraus dann aber auch dahin zu kommen, dass wir ja eigentlich alle NS-TäterInnen, NachfahrInnen, also dass wir ja ein Tribe sind, so habe ich es dann genannt im Buch. Also wir gehören ja irgendwie alle zusammen und wir, also wie wir miteinander umgehen, ist ja sehr wichtig, um das zu bearbeiten. Also wir müssen uns eigentlich dabei gegenseitig unterstützen und so einen Raum schaffen, wo wir eben auch Dinge aussprechen können, wo wir uns nicht verurteilen, sondern eben erstmal Raum schaffen, um Dinge rauszulassen, wo wir uns eigentlich selbst erfahren können mit diesem Erbe. Und daraus entsteht ja dann auch erstmal was Neues.
Und ist das dann mal passiert bei dir?
Dass was Neues entsteht?
Ja, also oder auch, dass dieser Raum dann da war, wo das dann möglich war, dass man einfach mal das rauslassen konnte.
Tatsächlich eben bei diesen Veranstaltungen so, wobei ich da eher so verstummt bin dann, weil ich eben auch viel zu sehr dann in meinem Kopf irgendwie war. Und ich habe dann versucht, nach der Veröffentlichung des Buchs, also in dem Buch selber beschreibe ich eigentlich eher so, ja, auch diese ganzen Verzweiflung, die da hochkommt. Und ich habe dann erst im Nachgang versucht, auch während Lesungen oder Veranstaltungen rund um das Buch dann eben genau so einen Raum auch zu schaffen, weil da natürlich vor allem Leute hingehen, die irgendwie so eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Oder die zumindest irgendwie ahnen, dass sie eben nicht jetzt ja Nachfahren von Widerstandskämpfern sind. Mhm. Und dass da so eine gewisse Bereitschaft auch ist, anders über die eigene Familie und die Rolle der eigenen Familie nachzudenken. Und in dem Rahmen habe ich wirklich, also die Lesungen waren alle wahnsinnig berührend und bewegend, weil da irgendwie wirklich so eine gewisse Verletzlichkeit eben im Raum war, wo alle eben auch gesagt haben, ja, wir wissen gar nicht so richtig, was wir damit eigentlich machen sollen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der Moment, das irgendwie zuzugeben und irgendwie nicht immer zu sagen, ja, ich weiß ja, was wir jetzt dazu sagen müssen oder wie wir uns dazu verhalten müssen, sondern eben wirklich sich ganz weich zu machen und zu merken, ich muss jetzt irgendwie erstmal schauen, was, ja, wie wir damit umgehen.
Also würdest du sagen, auch so ein bisschen diese Art von Familienschuld, nenne ich es jetzt mal, das einfach mal zuzulassen und anzuerkennen, dass es da ist?
Genau, also dies mit Schuld, der Begriff ist irgendwie schwierig. Ich habe am Anfang auch ganz viel da mich mit identifiziert, mit Schuld und so weiter. Und ich denke aber schon, dass das auch gefährlich ist, weil man gibt da sofort mit an der Angriffsfläche. Und vor allem glaube ich eben, dass Schuld nicht dazu hilft, weich zu werden, sondern Schuld ist eher etwas, was verhärtet, eben diese Wut dann. Oder dass man eben sofort verurteilt. Sondern ich glaube eher, dass es wichtig ist, eben so eine Verantwortung zu übernehmen. Das so versuche ich es dann, habe ich es immer umgedeutet dann für mich auch, weil ich eben gemerkt habe, dass diese Schuld, ja, die blockiert mich auch. Mhm. Deswegen ja, eine Verantwortung zu sehen. Natürlich habe ich das nicht gemacht, aber in meiner Familie gibt es eine Kontinuität von der NS-Zeit bis heute und die muss ich bearbeiten. Das ist die Verantwortung, die ich trage. Und
so, dass es nicht noch weitergeht.
Genau, und dass wir das eben auflösen.
Mhm. Ja. Ist da mal in deiner eigenen Familie jetzt seitdem das alles angefangen hat, ist da was passiert, wo du sagen würdest, doch, da hat sich ein bisschen was gelöst?
Also auf jeden Fall wird bei uns mittlerweile, ist es viel leichter, über Dinge zu sprechen, vor allem für mich, muss ich allerdings sagen. Also ich habe dieses Tabu jetzt nicht mehr so in mir. Ich kann Dinge ansprechen, wo eben so ein rassistischer, vielleicht jetzt nicht so ganz offensichtlicher Ton ist, aber irgendwie ich ihn eben schon sehr wohl erkenne und sag dann auch was. Und es ist auch leichter geworden, weil in meiner Familie die Leute auch nicht mehr ganz so verletzt reagieren, also so das nicht mehr so persönlich nehmen, sondern es ist ein bisschen eine offenere Gesprächskultur bei uns, würde ich sagen. Also eben so eine gewisse Weichheit hat sich schon durchgesetzt. Aber das ist schon vor allem bei mir passiert, muss ich sagen.
Und du hast mir ja auch schon erzählt, als wir davor mal telefoniert haben, dass die Endphase oder so die intensivste Phase, dass das eine sehr, sehr anstrengende Phase war für dich und da ging es dir auch schlecht. Wie war das da für dich und wie bist du da wieder rausgekommen?
Ja, also wie gesagt, ich wusste gar nicht so richtig, wie ich eigentlich überhaupt das alles bearbeiten muss und habe mich eben sehr heftig konfrontiert. Also ich bin dann eben zum Beispiel auch nach Kiew gefahren, wo mein Großvater eben auch so möglicherweise bei diesen Massakern von Babijan irgendwie eine Rolle gespielt hat, habe mich dem ausgesetzt, bin auch nach Auschwitz und auch in jedes Konzentrationslager eigentlich, was irgendwo lag, wo ich war. Also mich hat es wahnsinnig mitgenommen eigentlich, zu wissen, dass ich in dieser Kontinuität stehe und eben einfach anzuerkennen, dass das meine Geschichte ja auch dadurch ist. Weil bis dahin war das irgendwie so, irgendwie hatte ich noch immer diesen Glauben, dass mein Leben, dass ich so frei bin auf eine Art, also dass das alles mit mir eben nichts zu tun hat. Und dann war dann eben so klar, es hat mit mir was zu tun und das sind meine Wurzeln, das ist meine Familie. Und das eben erstmal anzunehmen, dass ich mich dann damit ja auseinandersetzen muss, dass eben die Verantwortung, von der ich gesprochen habe, das war diese Schwere, also das hat mich irgendwie fast erdrückt eine Zeit lang. Und da rauszukommen, ja, also erstmal, ich habe das eben voll angenommen, so diese Verantwortung. Also ich sehe das heute immer noch wirklich, es ist nicht ein Prozess, der abgeschlossen ist. Mhm. Das ist etwas, was einfach die Reise oder der Prozess hört nicht auf. Dieses Annehmen, das ist mein Leben, daher komme ich und damit setze ich mich jetzt auseinander.
Und trotzdem ist es ja auch ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess.
Mhm.
Wenn du jetzt aus heutiger Perspektive das nochmal so anschaust, würdest du alles wieder so machen oder gibt es auch Sachen, wo du vielleicht sagen würdest, das hätte auch nicht sein müssen, für dich persönlich?
Naja, also ich habe dann auch ziemlich schnell auch mit einem Therapeuten gesprochen, der auch darauf spezialisiert ist, was mir tatsächlich sehr geholfen hat. Aber ich habe dann auch dabei eigentlich vor allem gemerkt, wie sehr ich eben mich dem auf eine Art doch sehr alleine gestellt habe. Also in mir, auch wenn ich mich Gruppen irgendwie angeschlossen habe oder mit Leuten gesprochen habe und so weiter, war ich irgendwie trotzdem immer sehr alleine damit. Aber das war eben auch ein Prozess, den ich auch dadurch eigentlich auch erst so gemerkt habe, wie sehr ich eigentlich immer alleine denke, ich muss mich den Dingen stellen. Also wie wenig ich mich eigentlich auch in einer Gruppe sehe. Dass zum Beispiel, wenn ich gekonnt hätte, dann hätte ich es anders machen sollen und hätte mich eigentlich viel mehr in der Gruppe ja auch eben schneller verletzlich zeigen sollen. Mhm. Dann wäre bestimmt einiges irgendwie leichter gewesen. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt eben auch einfach noch nicht. Und deswegen merke ich eben auch, wie das eben, was ich meinte, mit diesen Fasern in mir. Also ich trage so viel in mir und das sind so Sachen, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennt. Eben auch dieses Stark sein, immer leisten müssen. Also so Dinge, die ich eben so nach und nach jetzt erst so aufbreche, um eben auch verletzlicher, weicher zu werden, um mehr mit anderen in Verbindung zu treten. Und das hätte ich im besten Fall vorher auch schon machen sollen, dann wäre das bestimmt einfach gewesen, aber es war eben auch Teil des Prozesses, dass ich das nicht konnte.
Was würdest du denn sagen, so aus heutiger Perspektive rückblickend noch ein bisschen, wie hat dich das alles verändert? Was ist jetzt an dir anders wie 2018?
Also mein Selbstbild hat sich wahnsinnig gewandelt. Ich habe ein ganz anderes Bild von mir. Und im Umgang mit anderen ist es mir möglich, mich verletzlicher zu zeigen und auch anders in Verbindung zu treten. Ja, und ich bin dafür, ehrlich gesagt, wahnsinnig dankbar. Also der Prozess war wirklich für mich sehr, sehr wichtig und hat mir mein Leben am Ende, also bis heute, hat es besser gemacht.
Inwiefern? Was hast du verändert?
Es fällt mir noch leichter irgendwie. Ich bin tatsächlich auf eine Art freier. Ich habe vorhin den Begriff frei gesagt, dass ich dachte, ich sei frei und könnte mein Leben gestalten, wie ich es will, unabhängig von irgendeiner Vergangenheit. Und das habe ich natürlich dann ja gemerkt bei dem Prozess, dass das ja nicht so ist, sondern dass ich da aus einer Linie komme und eben gar nicht so frei bin. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich heute mich viel freier fühle als früher, weil ich eben, was du ja meintest, die Dinge irgendwie klarer sehe und damit eigentlich auch mich selber viel deutlicher sehe, weil vieles eben viel mehr Sinn macht, auch in mir, also wie ich mich verhalte oft. Ganz konkret, ja, ich kann bessere Beziehungen führen. Ich kann besser in Gespräche gehen.
Gibt es auch konkrete Konsequenzen oder so Entscheidungen, die du getroffen hast jetzt aufgrund all dessen, was passiert ist?
Na, also ich habe da angefangen, schon auch ein bisschen in Frage zu stellen, dass ich vor allem sehr viel geschrieben habe über Menschen auf der Flucht, geflüchtete Menschen, ja, vom afrikanischen Kontinent, die in schwierigen Situationen sind. Eigentlich ist mir da so mehr und mehr immer klar geworden, wie schwierig meine Perspektive auf diese Menschen eben auch eventuell ist und wie sehr ich auch ja gar nicht so richtig einschätzen kann, in welcher Situation die denn sind. Und habe dann eben ja auch gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich, ja, jetzt mal idealistisch gesprochen, weil ich bin es ein bisschen so, dass das ist, was ich der Welt sozusagen geben kann. Also mich auseinandernehmen und dann auch das zu verändern, das zu bearbeiten, was ich da sehe und finde, dass das eigentlich das ist, was ich am meisten geben kann oder was auch am authentischsten ist oder am intensivsten. Und
so autobiografische Schreiben auch in dem Sinn mehr.
Genau, dieses autobiografische Schreiben eben, also mich selbst beobachten und den Prozess, den dann zu beschreiben.
Mhm. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Warum oder würdest du immer noch sagen, Aufarbeitung ist wichtig, das sollten wir alle viel mehr machen?
Mein Buch ist auf keinen Fall eine Aufforderung, dass Leute das so machen sollen wie ich. Es ist eine wahnsinnige Belastung, habe ich jetzt irgendwie schon mehrmals so anklingen lassen. Abgesehen davon ist es natürlich auch mir nur möglich gewesen, weil ich sowieso Journalistin bin und diesen Prozess sozusagen auch beruflich leisten konnte. Also ich habe es ja quasi hauptberuflich dann gemacht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass eben so eine, also wir müssen mehr und mehr eigentlich anerkennen, woher wir kommen, also was unsere Geschichte ist. Das ist ja Reparationen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was Materielles, sondern eher genau das, dass wir eigentlich sagen, was unsere europäische weiße Geschichte ist. Und da gehört auf jeden Fall die NS-Zeit ganz massiv natürlich dazu, um weicher zu werden und überhaupt anders mit anderen Menschen umzugehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, einfach für alle Menschen, die irgendwie Diskriminierung erfahren haben in der Vergangenheit und darunter bis heute leiden, dass wir da einen offenen Dialog zu finden, um überhaupt irgendwie das umzustellen, wie heute unsere Gesellschaft funktioniert. Und ich denke, das ist wichtig, um mehr Gerechtigkeit irgendwie zu finden.
Also anerkennen, woher wir kommen, was die Geschichte ist und weicher werden.
Genau, weicher werden, ja.
Das lasse ich sehr gerne stehen als Schlusswort. Dankeschön für das sehr offene Gespräch. Schön warst du da.
Danke euch.
Und falls ihr jetzt selber vielleicht auch ein bisschen den Drang verspürt, zu euren deutschen Großeltern oder vielleicht Urgroßeltern zu recherchieren, dann schaut am besten mal in unsere Folgenbeschreibung rein. Da findet ihr einige Anlaufstellen und Tipps, wo ihr anfangen könnt. Ich bin Alice Grosjean und ihr habt NZZ Megaherz gehört, Schuld und Sühne. Macht's gut, bye bye.